Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Performance Management und dafür haben wir uns einen echten Experten zu Gast geholt, und zwar Ralf Lahnwehr. Ralf ist Professor für internationales Management und Leadership-Experte. Zusammen mit Ralf öffnen wir heute die Kiste der Evidenz und beleuchten, wie Unternehmen ein gutes System zur Steuerung und Kontrolle von Leistung aufbauen können. Wir sprechen mit Ralf darüber, warum viele Zielvereinbarungssysteme im Alltag scheitern, warum Leistungsbewertungen oft nur Vergleichbarkeit suggerieren, und vor allem sprechen wir mit Ralf darüber, worauf Unternehmen und Führungskräfte achten sollten, damit Performance Management auch wirklich hält, was es verspricht. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen, Ralf. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ja, ich habe schon gesagt im Vorgespräch, ich folge dir schon länger über LinkedIn, weil du da ja auch als, ich sag mal, Tausendsassa unterwegs bist. Du bist an der Fachhochschule Südwestfalen als Professor für Management, internationales Management. Du bist Berater, du bist Coach, du hast einen Schwerpunkt in evidenzbasierten Ansätzen für Führung, Kultur, Change. Du hast auch selber gesagt, du arbeitest sehr quantitativ, also versuchst immer Studien oder Analysen zu fahren, wo man in Zahlen basiert Ergebnisse ableiten kann, hast eine große Affinität zu Fußball, ja, also bist auch im Grunde für den DFB als Trainer im Bereich Leadership unterwegs. Also insofern die Frage an dich: Wie stellst du dich denn eigentlich vor, wenn dich jemand fragt, was du machst?
Ach, ich sage da tatsächlich öfter irgendwie so halb scherzhaft wie euch, dass ich eigentlich ein Fachidiot bin. Ne? Führung und Transformation, da kümmere ich mich drum, zur Hälfte in der Sport, im Sport und zur Hälfte in der Wirtschaft. So, danke für die Einladung.
Ja, super, schön, dass du da bist. So, wir haben jetzt ja immer noch, kann man sagen, Anfang des Jahres. Mhm. Und das ist ja eine gute Zeit in vielen Unternehmen zu gucken, so, was hatten wir uns eigentlich für letztes Jahr vorgenommen? Ah, also ich habe lange im Konzern gearbeitet, da kenne ich das, dass dann irgendwie im Januar, Februar noch, also eher im Januar, die Ergebnisse noch ausgewertet wurden, so dass man dann ab Ende Januar, Anfang Februar wirklich auch in die Gespräche mit den Mitarbeitenden und den Führungskräften gehen konnte und sagen konnte, so, was hatten wir verabredet, wo stehen wir heute? Also einerseits klassisch Zielvereinbarung und Rückschau. Ich kenne auch durchaus diese Kombination, ne? Also wir vereinbaren die Ziele und dann gucken wir auch gleich nochmal, was du richtig gut kannst und was mögliche Entwicklungspfade für dich sein können. Ja, das war dann immer so dieses einjährig geführte Gespräch. Manche Unternehmen trennen das. Manche Unternehmen führen es alle 2 Jahre. Dann wird es manchmal jetzt auch mit OKR verbunden, so dass man alle paar Monate oder Wochen, je nachdem, was verabredet ist, reinguckt. Was rätst du denn zu Unternehmen, ja, wenn wir jetzt sagen, wir fangen mal vielleicht von einer Pike auf an und es ist irgendwie ein Unternehmen, das ist im Wachstum, hat bisher vielleicht gar nicht so strukturiert Mitarbeitenden Gespräche geführt, Performance Management gemacht und sagt jetzt, ja Mensch, ne, was man nicht messen kann, kann ich nicht steuern. Ich will jetzt auch Performance Management machen. Wie würdest du denn daran gehen?
Das ist eine gute Idee. So. Und zwar aus 2 Gründen. Also wenn man noch gar nichts hat, meistens, das ist jetzt tatsächlich direkt mit einem Satz, der nicht empirisch abgesichert ist, zu starten, ist vielleicht nicht die schlauste aller Ideen, aber ich mache es trotzdem mal. Was ich so in der Praxis beobachte, ist so eine Art Kreislauf. Wenn man noch gar nichts hat, führt man erstmal was ein. Und dann sagt man, komm, lass einmal im Jahr und wir liefern euch eine Struktur und wir schulen euch vielleicht auch mal, damit ihr ungefähr wisst und so. Und dann hat man ein System. Dieses System muss dann von HR meistens etabliert werden und dann machen die Leute das und es läuft dann auch so, im ersten Jahr super, im zweiten auch noch, im dritten vielleicht ein bisschen stockender und so und dann sagen die Leute, boah, das System, das ist aber uns irgendwie ein bisschen zu starr und so, das mögen wir nicht so gerne, lass uns das mal ein bisschen flexibler machen. Es gibt ja gute Gründe, warum diese Jahresgespräche nicht das Gelbe vom Ei sind, und dann flexibilisiert man das und dann klappt das auch im ersten Jahr und im zweiten, und dann läuft das aber so ein bisschen aus und so und versandet, und irgendwann sagt man dann, Mensch, wir haben gar nichts, wir brauchen da was. Generell ist die Idee von Performance Management aber nachweislich eine gute. Die hat zwar sehr viele Nebenwirkungen, die man auch, ja, so Demotivation, können wir überall noch drauf eingehen. Wenn man sich aber mal anguckt, und da gibt es relativ viele Untersuchungen zu, unter dem Strich lohnt sich, kannst du es Performance Management nennen oder Deutschkontrolle, schon. Punkt. Mhm. So, die hat positive Effekte, nachweislich. Die Frage ist, wie können wir das System so gestalten, dass diese positiven Effekte auch wirklich rauskommen? Ja, denn die Varianz ist ziemlich groß und da kommen auch relativ häufig ganz unterschiedliche Ergebnisse raus, wenn man sich das anguckt. Also in einigen Firmen funktioniert das sehr gut und in anderen nicht. Und in wieder anderen, und das ist gar nicht so selten, erzeugt es tatsächlich negative Ergebnisse. Mhm. Da muss man schon ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und so ein bisschen verstehen. Da gibt es ganz viel, kommt drauf an, aber es gibt auch ganz viele Dinge, die man da gut machen kann.
Also lass uns da mal drauf gucken, ne, vielleicht fangen wir mal an, was wir besser nicht machen sollten, wenn man das so generalisiert sagen kann. Ne? Also nehmen wir mal das, was, glaube ich, auch ja immer noch eine große Verbreitung hat. Ne? Also viele gehen zwar auf kürzere Zyklen, aber nichtdestotrotz hat in meiner Wahrnehmung auch nur eine anekdotische Evidenz und keine empirische, dieses, ich sag mal, gekoppelte Mitarbeitendengespräch schon noch eine weite Verbreitung. Mit gekoppelt meine ich, also wirklich zu gucken, so, was ist deine Leistung einerseits und andererseits, wo sehe ich deine Stärken und Schwächen und spricht man ja gemeinsam, wo können wir dich vielleicht auch hinentwickeln? So, ne? Also so eine Entwicklungsvereinbarung. Und es wird ja in vielen Unternehmen auch zusammengeführt und auch jährlich einmal drauf geguckt. Ja. So, ich, und ich kenne es durchaus auch so, dass es sehr als nicht so effektiv von vielen wahrgenommen wird. Viele finden es super, genauso viele sagen aber auch, ja, jetzt gucke ich mir das einmal im Jahr an und dann weiß ich gar nicht und dann frage ich mich als Vorgesetzte, habe ich eigentlich so eine Beobachtbarkeit, dass ich wirklich immer alles sagen kann? Wie stehst du denn dazu?
Ich würde einen Schritt zurückgehen da. Früher gab es mal eine Führungstheorie, die wird heute anders genannt, die ist aber immer noch relevant. Theorie X, Theorie Y. Das ist aus den 50ern von McGregor und der hat damals formuliert, damals noch ohne Daten. Also er hat die Beobachtung gemacht, im Prinzip, es gibt eigentlich so eine Dichotomie der Geisteshaltung. So, erstens, was ist das? Und zweitens, warum ist das so zweigeteilt? Und er sagt, naja, also Theorie X, ja, wenn du deine Leute für faule Schweine hältst und die eigentlich gar nicht magst und irgendwie glaubst, dass sie Arbeit vermeiden wollen und so, was machst du dann? Naja, du musst Kontrollen einführen und du musst denen auf die Finger hauen und du musst klar machen, ja, was läuft denn hier eigentlich? Wenn du das tust, wie reagieren die Leute dann? Naja, sie werden passiver. Sie werden weniger eigeninitiativ. Sie warten halt da, dass die autoritären Ansagen kommen von dem Kontrolletti da oben. So, und wenn du das, ne, und dann machst du aber die Beobachtung als Kontrolletti, boah, guck mal, war ich ja gar nicht so schlecht mit meiner Einschätzung, die Leute sind ja tatsächlich so ein bisschen passiv. Und wenn Kontrolletti dann mal weg ist, Dienstreise, Urlaub, dann, naja, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und dann kommt Kontrolletti wieder und sieht, ha, wusste ich's doch, kaum bin ich einmal weg, schon läuft gar nichts mehr. So. Also, ne, man kann sich ja fragen, wieso Weltbilder sich so verkrusten können, ne, und das ist so ein Teufelskreis. Und das Gegenteil, Theorie Y, das sagt so ein bisschen, naja, also wenn ich den Eindruck habe von Menschen, dass die sich irgendwie frei entwickeln wollen, dass man denen, wenn man denen Vertrauen schenkt, dass sie das zurückzahlen, dann macht man die umgekehrte Erfahrung, das klappt tatsächlich. So. Und das erklärt so ein bisschen, warum es so zu so Verhärtungen kommt. Und heute nennt man das nicht mehr Theorie X und Theorie Y, sondern so im schönsten Denglisch heißt sowas dann Implicit Followership Theory. Das bedeutet, Also die Führungskräfte, die haben so eine implizite Idee, wie die Geführten so drauf sind. Ja? Und du kannst nachweisen, dass die Leute das merken. Also gucken wir uns Friedrich Merz an. Wenn Fritze Merz sagt, ach, die Deutschen, die arbeiten nicht genug, dann schwingt damit ein Vorwurf der Faulheit. Das höre ich zumindest raus. Das spüre ich. Ja, das ist auch bei der Mittelstandsunion. Du hast jetzt bei diesem ganzen Krankenstand zu hoch und so, arbeiten zu wenig. Du kannst ja diese Leistungsförderung auf zwei Arten machen. Du kannst sagen, boah, Claudia, ich will dir helfen, dass du noch besser wirst. Lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir dich so da unterstützen können, strukturell, dass du irgendwie, dass du noch bessere Ergebnisse hinkriegst. Du kannst aber auch sagen, Claudia, ich weiß genau, wenn man dir nicht auf die Finger guckt, ja, dann läuft hier gar nichts. Und das ist, also die Leute sind nicht blöd. Die merken sozusagen die Intention hinter den Systemen und reagieren dann entsprechend. So, das heißt also, bevor ich mir über sowas Gedanken machen würde, würde ich mir überlegen, was ist denn eigentlich, also wie finden wir eigentlich unsere Leute? Was ist unser Menschenbild, was uns dazu veranlasst, diese Dinge zu tun? Und dieses Menschenbild, das hat ganz, ganz konkrete Auswirkungen. Also wir können das gerne verlinken. Da gibt's irgendwie schöne, da gibt's ganz schöne Untersuchungen. Eine, ich habe es hier gerade mal rausgesucht, im Leadership Quarterly von 2012, die heißt Leaders Conception of Followers, Implication for Naturally Occurring Pygmalion Effects. Das sind also Erwartungseffekte. Das, was ich reinstecke, das kriege ich auch wieder raus. Ne, gibt eine andere Untersuchung, die habe ich auch mal rausgesucht, übrigens von Dirk Slifka, schöne Grüße nach Köln in Management Science 2015. Der hat nachgewiesen, dass Verträge soziale Normen transportieren. Also die Art, wie du einen Vertrag aufsetzt, die signalisiert das, was du so denkst. Und die Leute reagieren darauf. Und das ist der erste Schritt. Also wenn ich Performance Management mache, dann muss ich mir als Management überlegen, will ich jetzt kurzfristig einfach nur meine Aktienkurse manipulieren? Oder agiere ich langfristig im besten Interesse von Unternehmen und Leuten? Denn es gibt, also, es gibt ja eine verschwindend kleine Minderheit in Unternehmen, die nicht arbeiten wollen. So. Und Systeme, die irgendwie den 10% schwarzen Schafen irgendwie auf die Finger klopfen, aber dafür 90% der Leute abnerven, ja, die sind halt nicht sinnvoll. So.
Ich muss da immer, ist ja mein Lieblingszitat, ist von Goethe: Wer die Menschen behandelt, wie sie sind, macht sie schlechter. Wer die Menschen behandelt, wie sie sein könnten, macht sie besser. Toll. Es passt exakt zum Menschenbild X und Y oder der Implicit Follower Theory. Ja. Ja. Also, das finde ich tatsächlich einen wichtigen Grundgedanken, ne? Weil, also ich habe es auch durchaus schon ein, zweimal erlebt. Ne? Das ist dann gerade auch, ich sag mal, in mittelständischen Unternehmen, wenn die sagen, so, wir wollen jetzt mal was machen. Was machen wir denn so? Ne? Dann ist ja der erste Schritt, ja, auch gut, muss ich gerade dann denken, Leistungsziel versus Lernziel, zu sagen, so, naja, wir wollen das jetzt einführen, also brauchen wir das. Und dann gehe ich halt mal hin und mache vielleicht mal, frage ich einen Berater oder ich mache eine Google-Research. Ja. Wie sieht denn eigentlich so ein Beurteilungsgespräch aus? Und dann nehme ich so diesen Bogen.
Ja.
Na, und dann habe ich ja genau dieses Dilemma, ne, weil das beobachte ich teilweise auch in Unternehmen, dass dann halt die Führungskraft und die Mitarbeitenden so da sitzen und sagen so, ja, also wir müssen jetzt ja dieses Gespräch führen. Ja, dann genau. Lass mal gucken, wie wir das gut über die Bühne kriegen. So, ne? Weil das ist ja so die nächste Frage. Ne? Dieses, wie wichtig und dringlich sind denn diese Themen tatsächlich im Alltag? So, ne? Also insofern fände ich so, das eine ist dann ja, was ist eigentlich meine Intention dahinter? Ne? Das schärft dann ja nochmal das Bild, wie könnte ich da diesen Gesprächsprozess aufsetzen? Ja. Und das zweite ist, vielleicht können wir da auch nochmal hingucken, was für Ziele definiere ich eigentlich? Ja. Oder was, wenn ich sage, es geht um Performance? Ja, ja. Weil es gibt ja auch so Bereiche, wo die sagen, mach doch eh jeden Tag meinen Job, was brauche ich hier noch für Ziele? So.
Ja. Ja? Und das stimmt ja auch ein Stück weit, ne? Aber ich glaube, das, was du sagst, das ist sogar noch verschärfter, weil es eine drastisch unterschiedliche Wahrnehmung gibt der Wichtigkeit des Gesprächs. Die Führungskraft geht rein, hat 7 dieser Gespräche, hat keinen Bock auf ein einziges, muss sich irgendwie quälen, dass sie da irgendwie sich was aus den Fingern saugt. Aber die Leute, die gehen da rein und sagen, ey, hier geht's um meine Zukunft. Hier geht's um Aufstiegschancen, hier geht's um Gehalt. Das ist meine Möglichkeit. Die gehen da ja rein und wollen hinterher mehr Kohle verdienen als vorher. So, und dann hast du so eine halb gelangweilte Führungskraft, die dann sagt, ich weiß ja gar nicht. Und die Leute sitzen auf heißen Kohlen und für die ist es der Termin des Jahres. Ne? Also du musst das auch kommunikativ begleiten. Vielleicht noch in der Vorbereitung, warum das auch häufig fehlgeht und warum da auch Geschäftsführungen einen anderen Blick haben als die Leute. Nehmen wir, ich hatte gerade Friedrich Merz, der kommt übrigens aus unserer Gegend da, das heißt, der läuft auch bei uns häufiger rum, jetzt nicht mehr so oft, aber der hat natürlich auch einen anderen Blick. Also, und das ist dann die sogenannte LMX-Theorie der Führung. Also, das ist, wie gestalte ich eigentlich die Beziehung zu den Leuten, die mir folgen? Und du hast halt, ne, wenn du fragst, hast du Lieblinge als Chef? Dann sagt man vielleicht reflexmäßig nein, aber die Wirklichkeit ist natürlich ja. Und wenn man sich aber empirisch anguckt, woher kommt denn eigentlich dieses In-Group, Out-Group, dieser Status, ob ich jetzt in bin oder out, dann stellt man fest, Leistung kommt erst an Position 3. Als erstes ist Ähnlichkeit. Das heißt, die Leute, die bei mir top sind, das sind die, die mir ähnlich sind. Und die, die mir unähnlich sind, die mag ich nicht so gerne. 2 ist dann Extraversion. Ja, niemand sagt, ich mag die Sanas total gerne, weil sie so extrovertiert ist, sondern die Leute sagen, boah, guck mal, die ist so proaktiv, die kommt auf mich zu, die wirft Ideen ein, ja, so. Also das, so. Aber dieser erste Punkt, ja, ein Friedrich Merz, es gibt ja einen Grund, warum der Bundeskanzler geworden ist. Der hat eine andere Persönlichkeitsstruktur, ja, wahrscheinlich, als die Leute, die eher folgen. Und wenn man jetzt aber da reingeht und die ganze Zeit andere Leute sieht, die anders drauf sind, dann interpretiert man diese Unähnlichkeit gerne mal als, die mag ich nicht so gerne. Und das ist ein großes Problem. Ja, so. Aber jetzt zu dem Punkt, den du angesprochen hast. Wenn die Leute dann in den Gesprächen sind und dann darüber sprechen, dann ist die Frage, wie definiere ich denn eigentlich Ziele? Und wie gesagt, Kontrolle ist erstmal gut und hilft. Nachweislich. Ja. Aber man kann das gut und schlecht gestalten. Und je stärker du jetzt diese monetären Incentives und die Konsequenzen und die Beförderungswahrscheinlichkeiten und hast du nicht gesehen, knüpfst an die Entwicklungschancen, desto mehr machen die Leute dicht. Ja? Du kannst nicht gleichzeitig Richter und Coach in einem sein. Deswegen würde ich das trennen. Und da gibt's auch Literatur zu. Also das ist immer in unserem Bereich, da sagen die Leute immer, das ist wie Pudding an die Wand nageln, aber das stimmt gar nicht. Es gibt zu sehr vielen, sehr komplexen Themen sehr klare Daten. So. Und in vielen Fällen, nicht in allen, ja, gibt ein paar Fälle, wo du das durchaus verbinden kannst, nämlich dann, wenn die Arbeit klar strukturiert ist, wenn es klar messbare Ziele gibt, die auch nicht von anderen erreicht werden. Ja, das ist ja ganz oft, Individualleistung ist ja ganz oft auch unmöglich zu individualisieren. Dann züchtest du dir nämlich einen Haufen von Egomanen ran, die dann auch den anderen gar nicht mehr helfen. Und dann wunderst du dich, dass die Leute, guck mal, bei mir gucken die Leute gar nicht über den Tellerrand. Ich würde mir ja so wünschen, dass die Leute auch mal über den Tellerrand gucken. Und du sagst, naja, aber wenn du dann Leute für Individualziele belohnst, follow the money.
Also das heißt, wir können dann über schöne Leistungsziele nachdenken. Also ich finde, so das plastische Beispiel für mich ist da immer Vertrieb. Ja. Mhm. Da kann ich sehr gut zuordnen, wenn man vergleichbare Bedingungen hat, ne? Also wenn ich natürlich irgendwie ein Flächengebiet habe und viel mehr Strecke machen muss, dann ist es nie mehr vergleichbar, als wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn man jetzt über einen Außenvertrieb spricht. Aber immer mal sagen, wir haben eine vergleichbare Bedingungen und da ist halt vergleichbar, wie viel Kundenkontakt hast du, was ist dein Umsatz, dann ist es durchaus klug und sinnvoll zu sagen, so, wir gucken uns jetzt hier mal Leistungsziele an.
Ja, genau. Da gibt es natürlich Einschränkungen. Also ich gebe dir einen konkreten Fall aus dem letzten Jahr. Mhm. Wir sind gerufen worden, weil es angeblich, ne, so heißt das dann immer, Kommunikationsprobleme gab. Das sagen die immer. Ja, empirisch ist das doch der häufigste Grund, aber dahinter stehen meistens Verteilungskonflikte und so war es ja auch. So, im Vertrieb, die hatten Ziele und die wurden dann gemessen. So, dann sprichst du mit den Leuten und der Konflikt der entspannt sich jetzt darüber, wo der Umsatz gebucht wird, in welcher mhm. Ländervertretung eines großen Unternehmens. Mhm. Die ersten sagten nämlich, ja, in Holland, da kam ja der Kunde rein und wir haben den dann an Frankreich weitergegeben. Die Franzosen haben dann den Vertrag verhandelt, der aber von den Deutschen ausgeführt wurde. So, das heißt also, eigentlich ein Team, aber drei Leute haben sich mit auf Blut gezopft, auf welche interne, ja, auf welche interne Kontoklamotte jetzt die Kohle gebucht wird. Ja, das hatte null Einfluss auf irgendwelchen Umsatz. So. Und da musst du halt höllisch aufpassen, dass du dir durch deine eigenen Ziele nicht so viel Zoff baust, dass die Leute sich auf das, was eigentlich wichtig ist, nicht mehr konzentrieren. Genau. Also, ja, ne, Komma, aber. So, meistens ist es eine ganz gute Idee, Ziele, wenn sie keine direkte Gehalts- und Beförderungswahrscheinlichkeit hat, narrativ zu übermitteln. Da machst du gar keine Zahlen. Weil diese Zahlen, also ich komme ja selber, ich forsche rein quantitativ und alle Literatur, die ich zitiere, ist rein quantitativ. Aber du musst dir vor Augen führen, 60% der Varianz der Unterschiede von Performance-Bewertungen, ja, also alle Leute in der Firma werden bewertet, du guckst dir an, wie groß sind die Bewertungsunterschiede und 60% der Bewertungsunterschiede der Leistung von Mitarbeitenden lassen sich zurückführen auf unterschiedliches Antwortverhalten der Vorgesetzten. 60%. Das heißt, krass. Du misst da gar nicht Leistungsunterschiede mit deinen komischen Zahlen, sondern du misst das Antwortverhalten von Vorgesetzten. Einige sind eher strenger, andere sind eher weniger streng, einige haben eine große Bandbreite, andere geben allen das Gleiche, damit sie keinen Stress kriegen. Ja, so. Deine Daten in dieser Leistungsbewertung reflektieren vor allem und überwiegend Antwortverhalten der Vorgesetzten. Das ist schon eine harte Ansage. Ja, 60%. Nö, wenn man drüber nachdenkt, ist irgendwie klar, aber man muss auch drüber nachdenken, um darauf zu kommen, finde ich.
Ich will jetzt noch mal einen neuen Aspekt da reinbringen, wenn ich darf. Mhm. Und zwar hast du das vorhin auch schon gerade selber angesprochen, nämlich unsere Vorurteile, die wir dann haben. Das heißt, wir bevorzugen Menschen, die uns sehr ähnlich sind. Ne? Mhm. Diese Mini-Me-Bias, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie der jetzt hochprofessionell heißt.
Similarity Attraction Hypothesis heißt es.
Genau. Thank you very much. Und das hatte ich auch schon mal häufiger gelesen. Und jetzt ist aber die Frage, wie schaffen wir es dann trotzdem, in dieser Performance-Bewertung als Führungskräfte, auch wenn wir natürlich unseren blinden Flecken manchmal nicht ganz bewusst sind, trotzdem ein Urteil zu bilden, der etwas mehr gelöst ist von dieser persönlichen Beziehungsebene und ich mag den so gerne und er ist mir ähnlich. Wie schaffen wir das?
Also ein Training hilft. Also wenn du den Leuten erklärst, ja, also das mit diesen 60% hatten wir ja gerade. Das Schöne ist, die Führungskräfte sind ja auch alle nicht total bekloppt. Und die denken vielleicht nicht dran, wenn sie diese Performance-Ratings ausfüllen. Aber wenn du denen das vorher das Training muss ja nicht lang sein. Wenn du denen ein 2-Stunden-Training zukommen lässt, hört zu, Leute. Wir starten das jetzt mal. Ja, überlegt euch Folgendes. Damit wir nicht zu diesen 60% gehören, macht mal X. Außerdem denkt dran, wenn ihr die Leute bewertet, macht vielleicht mal eine kurze Liste. Wer ist in meiner In-Group? Wer ist in meiner Out-Group? Und dann überlegt euch, warum sind die denn in meiner In-Group? Wie ähnlich sind die mir eigentlich? Und dann überlegt euch die Out-Group. Was ist denn an denen wertvoll? Natürlich gehen die euch auf die Nerven, weil sie anders sind. Aber, ja, wer soll denn die coolen Ideen, die euch voranbringen, irgendwie generieren? Ja, alle die kleinen anderen Ralfs? Oder vielleicht die ganz anders drauf sind? So, und wenn du sie da sensibilisierst, und ich würde sagen, da gibt es 10 Themen, und dann sollen sich die Leute hinterher die 3 Themen, die für sie am relevantesten sind, raussuchen. Sollen sich da, dann entwickelst du mit denen irgendwie Leitplanken, an die sie sich halten. Und dann kriegst du ein deutlich besseres System. Die prädiktive Validität von Performance Ratings, die steigt, wenn du Leuten erklärst, was sie zu tun haben. Und zwar sinnvoll, datenbasiert. Mhm. Genau, das würde ich zuerst machen. Dann würde ich als zweites, den Performance-Teil kurz, knapp halten. Trennen vom Entwicklungsteil. weil die sonst, die machen dicht, wenn die hören, welche Note sie kriegen, dann rattern ganz andere Dinge, dann sind die nicht mehr offen für ein coachendes Gespräch und den Entwicklungsteil würde ich davon trennen. Dann würde ich mir sehr genau überlegen, habe ich eine Umgebung, die dazu geeignet ist, Zahlen zu produzieren oder würde ich es narrativ machen? Das sind aber alles, ne, also das sind jetzt alles Globalempfehlungen, das kann im spezifischen Kontext ganz anders sein. Ne? Also kommt drauf an, ist da ein total wichtiges Ding. Eine Berliner Hipster-Werbeagentur muss was anderes machen als das BMW-Werk Regensburg mit dem Fließband.
Lass uns doch noch mal kurz auf das Narrativ eingehen. Ne? Was wäre das denn? Also ich meine, ich erinnere mich durchaus auch, ich war halt oft in ich nenne es mal Overhead, Positionen an meine Stelle war meistens ein Ziel gekoppelt, also auch, beziehungsweise war halt standardmäßig vorgesehen, dass man hier sozusagen Zielgespräche führt. Gleichwohl waren die Ziele nicht nur von mir beeinflussbar. Ne? Also, also ich habe zum Beispiel auch mal im politischen Bereich gearbeitet, so, ne, und dann war das denn so, weil man das auch sehr wohl wusste, dass das ich jetzt nicht dafür sorgen kann, dass, nehmen wir jetzt wieder unser Bundeskanzler, ne, das war damals nicht mehr anders, zu sagen, so und jetzt macht der Bundeskanzler das so. Ne? Das liegt ja nicht in meinem Verantwortungsbereich, sondern da war dann immer so Hinwirken auf, so Beteiligung auf und trotzdem, ne, wie es denn so ist, in standardisierten Strukturen gab es dann so diese Likert-Skala von 1 bis 5. So. Trifft zu, trifft überhaupt, trifft gar nicht zu. So, ne? Vielleicht war es auch in Schulnoten, ist jetzt egal, ne? Aber im Grunde konntest du halt so ankreuzen. Das wäre jetzt ja was für mich, was man mit einem Narrativ im Sinne von, also du hast dich damit engagiert, hier hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ist das das, was dir so durch den Kopf geht? Und bei welchen Bereichen fällt dir da noch ein, wo man ein Narrativ nutzen könnte?
Ja, also eine Likert-Skala ist ja ein klassisches quantitatives Verfahren, ne? Und das wird ja deshalb angewandt, weil du dadurch ein metrisches Skalniveau erreichst, weil die Leute diese Abstände zwischen den einzelnen Punkten als gleich wahrnehmen. Deswegen nimmt man auch keine Schulnoten, weil, ne, also der Unterschied zwischen einer 1 und einer 2 ist halt unterschiedlich groß zwischen einer 4 und einer 5. Da kannst du keine Mittelwerte mehr bilden. Das hat alles statistische Gründe, das weiß man heute. So Likert-Skalen nehmen alle, weil funktioniert gut. Ich würde das eher anders formulieren dann. Ich würde mir dann für die Leute überlegen, boah Claudia, ich fand's total super, wie du das Ding gelöst hast. Du hast dich mit den Stakeholdern unterhalten, du hast einen Plan gemacht, du hast den umgesetzt, das fand ich total mega. Wir haben jetzt im nächsten Jahr, haben wir 3 weitere ähnliche Projekte. Das und das können wir daraus lernen. Da und da würde ich mir wünschen, ne, da haben wir jetzt ja gesehen, das könnte man vielleicht anders lösen hinten raus. So, das ist ein narratives Feedback. Du guckst also sozusagen qualitativ, was ist gelaufen und versuchst dann in die Zukunft. Ja, wenn du da Zahlen dran machst, ja, kannst du machen, ist aber in den meisten Fällen halt nicht so sinnvoll. Ähnlich auch, du im Management ersten Semester lernst du ja irgendwie, Ziele müssen smart sein. Wissen wir heute, ist meistens gar keine so gute Idee. Ja, also ne, spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert. So, und dann werden die ganz brav so formuliert, aber das ist meistens gar nicht so richtig angemessen, so smarte Ziele. Also du brauchst da Bedingungen, die für smarte Ziele erfüllt sind, die meistens gar nicht erfüllt sind. Also ist die Arbeit stabil oder ändern sich Ziele häufiger mal? Nur wenn Arbeit stabil ist, machen smarte Ziele Sinn. Kann man tatsächlich dem Individuum die Leistung zurechnen oder arbeiten da andere Leute zu? Wenn ich sage, Claudia, du musst so und so viele Followerinnen haben, wird Sanas sagen, ja, warte mal, aber ich mache den Podcast ja mit, habe ich da gar keinen Einfluss drauf. Kann man diese Ziele, wenn sie denn so sind, muss man die setzen oder kann man die vielleicht irgendwie auch nachhalten? So, also du hast bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit smarte Ziele funktionieren. Und wenn die nicht funktionieren, dann würde ich keine smarten Ergebnisziele nehmen, sondern Lernziele. Und die dann auch narrativ formulieren. Das heißt, wie will ich mich entwickeln? Was will ich ausprobieren? In welchem Zeitraum? Ja, ihr könnt das, kann man ja auch terminieren. Ja? Ich möchte ganz gerne jetzt bei dieser Kampagne diese 3 Dinge ausprobieren, zu gucken, was am besten funktioniert und das dann weiter ausrollen oder weiter verfolgen oder was auch immer. Das sind Lernziele. Und das ist aber ein Stück weit inkompatibel mit dem, was gerade in der deutschen Wirtschaft passiert. Einfach, weil, naja, es geht halt darum, Aktienkurse irgendwie kurzfristig gewogen zu machen. Ja? Und natürlich musst du es vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja diese ganze Literatur zu organisationaler Ambidextrie, also Beidhändigkeit. Mhm. Und da wissen wir heute, naja, ne, also gibt ganz viele Namen, Dilemma-Management, Balance-Management, Umgang mit Paradoxien und so. Und da wissen wir heute, basierend, ich glaube, Gibson Birkinshaw 2005, es gibt zwei Komponenten, Support und Stretch in der Kultur. Support ist im Prinzip Sozialunterstützung, Vertrauen geben, die Leute begleiten. Und Stretch ist halt Kontrolle, Performance Management, ja, fordern und fördern, Zuckerbrot und Peitsche. Es gibt ja relativ viele Begriffe dafür und es gibt diese Begriffe in diesem Fall, weil diese Balance total entscheidend ist. Du brauchst beides. Du musst Leuten dabei helfen, ihre maximale Leistung entfalten zu können. Du musst sie aber auch in ein System packen, dass sie nicht total ausgelutscht werden. Da gibt's dann ganz schöne Vier-Felder-Matrizen in der Beratung, die dann so sagen, wenn du nur soziale Unterstützung hast, aber kein Performance-Management, dann bist du im Country-Club-Kontext. Die Leute liegen schön in den Hängematten, ja, aber kommt nichts mehr raus. Wenn du jetzt nur Performance-Management machst, ohne hinreichende soziale Unterstützung, dann bist du im Burnout-Kontext. Ja, du kannst die Leute peitschen, aber irgendwann ist die Peitsche stumpf und die Leute brechen zusammen. Wenn du beides nicht machst, hast du einen Low-Performance-Kontext. Aber nur wenn du beides parallel in deinem Ausmaß sinnvoll balancierst, kriegst du einen High-Performance-Kontext. Darum geht's ja eigentlich. Und da die richtige Lösung zu finden, das ist eine zentrale Aufgabe von Unternehmen.
Ich habe noch eine weitere Frage, lieber Ralf. Und zwar, nun wissen wir ja, psychologisch gesehen werden ja Menschen nicht immer über die gleichen Werte und Systeme quasi motiviert. Das heißt, wir haben ja einfach geprägt durch unsere Kultur, unsere menschliche Dasein, Persönlichkeit, unterschiedliche Systeme, wie wir auf Performance reagieren. Unter anderem glaube ich auch ein bisschen, dass viele Leute mittlerweile auf Performance etwas allergisch reagieren. Ich finde, Performance ist was ganz Wundervolles. Ja. Wir Menschen sind dafür gemacht, Performance zu haben und selbstwirksam zu sein. Aber viele verstehen darunter vielleicht mittlerweile was völlig Falsches. Mhm. Wie kann man denn trotzdem in Organisationen schaffen, trotz der Unterschiedlichkeit der Werte und Persönlichkeiten, über eine Struktur, die ja natürlich auch analytisch quasi der Organisation angepasst sein muss und irgendwie eine gute Struktur haben muss. Und wir können ja nicht jeden wieder anders messen. Aber wie kann man das beides vielleicht aus deiner Perspektive als Performance-Management-Experte zusammenbringen, damit beides möglich ist, nämlich die persönliche Motivation und gleichzeitig aber die Unternehmensziele zu erreichen?
Also Ich habe da zwei Aspekte rausgehört und beide finde ich total angemessen. Ne? Aber vielleicht erstmal, was passiert denn eigentlich, wenn ich Performance Management stark in den Vordergrund stelle? Da gab es, ich glaube, 22 eine sehr schöne Arbeit, von einem deutschen Team übrigens, die sich angeguckt hat, was passiert, wenn ich Pay for Performance in den Vordergrund stelle, und da zeigt sich, naja, dann werden die eher aggressiven Aspekte von Competition gestärkt. Heißt, je mehr ich Leistungsorientierung in den Vordergrund stelle, desto mehr, also ich will jetzt nicht Arschlöcher sagen, ja, aber desto mehr fördere ich Leute, ja, die irgendwie ihre Ellbogen ausfahren. So, das ist ein kulturelles Phänomen, das du selber aktivierst. Das heißt, man muss da irgendwie dosieren. Und jetzt nur die Leistungsorientierung, deswegen ist dieser soziale Social Support so wichtig. Ne? Das zweite ist, also was ist ein Wert? Ein Wert ist etwas, was mir wichtig ist. Und üblicherweise, ja, und Werte werden erst dann zentral, wenn sie irgendwie gegeneinander laufen. Also keine Ahnung. Sollen wir jetzt, also wenn du fragst, Leute, ist dir Sicherheit wichtig? Sagen erstmal alle ja. Wenn du Leute fragst, ist dir Freiheit wichtig? Sagen auch alle ja. Aber wenn du jetzt eine Kamera an deinen Eingang haust in deiner Firma, dann werden einige sagen, das möchte ich gerne, weil die sorgt dafür, dass da keine Unbefugten reingehen. Sicherheit. Und dann werden andere sagen, ey, Alter, irgendwie, jetzt sind wir jetzt Überwachung oder was? Also mir ist schon wichtig, dass wir uns irgendwie so bewegen können, wie wir sind. Freiheit. So. Und üblicherweise, deswegen ist auch so Culture-Based Recruiting eine ganz gute Idee, versammelst du Leute, die irgendwie zu dem passen, wie du dir die Welt so bastelst. Mhm. Muss auch immer ein paar crazy party people haben, die das ganz anders sehen, ja, und da gibt's ja, da gibt's bestimmte Frequenzen, wie du das tun solltest und so, und wo das dann reinpasst und so, ne. Wenn du jetzt nur Meckerköppe oder Mavericks-Time hast, dann kommst du auch nicht weit. Insofern, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt mit den Werten, die du ja in Zahlen gießt und die in Strategie irgendwie münden, dass du mit den Werten die Leute total vor den Kopf stößt, das halte ich für eher gering, weil du ja idealerweise schon eine Belegschaft hast, die irgendwie aus einem Sinn da ist, die ja schon sagen, Mensch, ich arbeite ja hier nicht völlig random, und wenn sie da völlig random arbeiten, dann kannst du ihnen, dann sind auch die Ziele egal. Das heißt, okay, da ist die sogenannte, also das nennt sich Value Congruence, und man kann auch zeigen, also diese Value Congruence, wenn es nicht total disparat ist zu dem, was die Leute fühlen, dann können Menschen sich damit schon arrangieren. Ja, wir sehen gerade in den USA, wenn die Spreizung zu groß ist, dann wird es schwierig. Ja, wenn die jetzt auf einmal irgendwie so Sachen vertreten und du sagst, warte mal, wir haben doch eine wertebasierte Ordnung, da haben wir uns jetzt 70 Jahre drauf geeinigt. Ihr sagt jetzt, es ist alles ganz anders, und zwar 180 Grad, das ist ein bisschen viel, Leute. Also, das finden wir jetzt nicht mehr so gut. Wir haben euch das eine Zeit lang durchgehen lassen, aber das ist echt ein bisschen too much. Ja, also, wenn das zu groß wird, ja, dann fangen die Leute irgendwann an, sich zu fragen, bin ich eigentlich noch richtig hier? Ist das jetzt noch der Club, in dem ich sein möchte? Mhm. Aber eigentlich können Menschen ganz gut auch größere Diskrepanzen integrieren. Ja, ich meine, wissen ja alle, das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Firma, die mir alle Wünsche von Augen abliest, die wird es nicht geben.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Lernziele eingehen, ne? Weil das ist einfach dieses, wie entwickeln wir uns, wie werden wir besser, ist halt ein Thema, das mich auch persönlich immer wieder umtreibt. Und das ist jetzt ja auch gar nicht, also ich sag mal, das Lernziel formulieren ist jetzt ja vielleicht noch einfach. Entwickle mal 5 Strategien, wie wir mehr Kunden gewinnen. So, jetzt bin ich aber vielleicht in der Kultur, jetzt haben wir deinen Podcast oder unseren Podcast gehört und wissen so, also nur Leistungsziele, ja, schwierig, also wir wollen auch Lernziele, und vorher haben wir halt nur gesagt, hier, das ist dein Ziel, mach so. Ja, und jetzt machen wir diesen Switch, gerade wenn wir sagen, vielleicht gab es auch noch viel mehr Anweisungen am Anfang, ne? Mhm. Und dann sitzt da meine Mitarbeiter und sagen so, ja, ist ja toll, die 3 neue Strategien. Also ich mache doch schon alles. Fällt mir jetzt nichts ein. Wie kann ich da als Führungskraft gut unterstützen, oder wie muss ich da vielleicht auch einen organisationalen Rahmen schaffen, in dem genau dieses, so, ich fange jetzt mal an, mich nochmal neu zu sortieren und mache eben nicht nur Schema X, sondern fange an, nachzudenken und zu lernen. Es wurde ja auch oft oder wird ja auch oft gar nicht gefordert, ne? Also ich bin ja in meiner Gewohnheit drin. Zur Arbeit gehe, schalte ich aus. So. Ich plakatiere jetzt. Ja?
Also so Lernziele, wenn die 3 Strategien ausprobieren sollen, ne, dann kannst du ja gucken, naja, also bis wann schaffst du das? Und wenn die jetzt gar keine Idee haben, dann kannst du ja gucken, naja, dann guck dich mal vielleicht bei Leuten um, die irgendwie sonst nichts machen. Überleg dir mal Strategien, dann machst du da. Ja, wo kannst du Strategien identifizieren? Dann ist das der erste Punkt zum Lernen. Und wenn sie dann Strategien haben, dann sagst du, na, bis wann kannst du die ja mal ausprobiert haben, dass wir uns wieder treffen, dass du mir sagst, welche am besten funktioniert. Ich habe so ähnliche Lernstrategien für mich selber auch tatsächlich. Mhm. Also ich verbringe zum Beispiel ein Viertel meiner Zeit mit der Lektüre von Leuten, deren Meinung ich üblicherweise nicht teile. Sowohl privat als auch wissenschaftlich. So, und diese Zeit nutze ich auch, oh, ich ärgere mich dann. Ich habe zum Beispiel einen Gianpiero Petrigilieri, heißt der. Ist ein INSEAD Leadership Prof. Oh, ich finde den Typen total nervtötend. Ich mag den persönlich nicht. Was der schreibt, da kann ich mich auch meistens nicht mit anfreunden. Aber der ist offensichtlich schlau, der hat offensichtlich was zu sagen. Der kommt von diesem ganzen psychodynamischen Ansatz und irgendwie, oh, finde ich schwierig. Es gibt einen anderen, dessen Thesen ich häufig nicht teile, den ich aber persönlich total klasse finde, Klaus Eidenschink. So, da lese ich mir auch ganz systematisch durch, was der so sagt. Ich würde sagen, 2/3 der Aussagen von ihm würde ich nicht zustimmen. Aber ich lerne mehr von ihm, als wenn ich mir jetzt irgendwie zum 10. Mal eine Untersuchung durchlese, ne, die, wo ich weiß, wie die vorgegangen sind. So, also, wenn du einen gewissen, nimm eine gewisse Zeit, ja, von deinem Zeitpensum und guck dir Nervensägen an. Ja, und dann kommst du schon auf andere Ideen. Und das kann man dann natürlich auch, wenn die Leute sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wo ich Ideen herkriege, dann kannst du natürlich auch solche Lernziele formulieren und dir dann angucken, was hat dich denn am meisten genervt, was triggert dich da? Ja, jetzt, also ganz natürlich auch, weil Corona-Leugner triggern mich auch, aber das sind ja jetzt nicht die, von denen ich viel lernen kann, ja, sondern eher Leute, die mich fachlich so kitzeln, dass ich denke, ist denn eigentlich meine Vorstellung richtig oder mache ich da vielleicht doch was falsch in falschen Bahnen? Lade die auch systematisch ein. Wir haben zum Beispiel bei uns im Team, wir nennen das die Superstars-Reihe, da laden wir einmal im Jahr für 2 Tage irgendeine Person ein, die wir total klasse finden, wo wir aber noch völlig blank sind. Daraus haben sich gigantische Potenziale eröffnet. Ich gebe euch ein Beispiel. Da haben wir unsere ganze Lehrstuhlstrategie geändert. Ja, wir haben irgendwann bei Leadership Quarterly einen Beitrag eingereicht und haben den links und rechts um die Ohren gepfeffert bekommen, mit dem Hinweis irgendwie, das sei endogener Bullshit, mehr oder weniger. Oder freundlicher formuliert, aber Desperate Deck. Bam! So. Und dann mussten wir erstmal nachschlagen, was heißt denn eigentlich Endogenität und wie kommt das zustande und so. Aha, okay. Und dann haben wir gemerkt, boah, hat er recht. Und dann haben wir gesagt, John Antonakis hieß der war damals Editor-in-Chief von Leadership Quarterly. Er sagt, lieber John, du fandst unseren theoretischen Aufbau gut, das hat uns gefreut und du hast unseren empirischen Aufbau hart kritisiert, das hat uns nicht so gefreut, aber wir sehen, dass du recht hast. Hast du nicht mal Bock, 2 Tage zu uns zu kommen und ein Endogenitätsseminar zu machen? Wir bezahlen dich auch. Hat der gesagt, wäre total geil, üblicherweise ich beleidigt, wenn die irgendwie so hart kritisiert werden, aber ja. Und dann kam der John und das war total super. Und da waren auch ganz viele unserer Profs irgendwie, unsere Wirtschaftsmathematikerin war dabei und fand das super. Ganz viele Leute sind gekommen. Es hat sich daraus, den haben wir dann nochmal eingeladen zum Thema Experimente. Wir haben dann vor 6, 7 Jahren haben wir unsere komplette Forschung umgestellt. Dienstag hatte ich eine Doktorverteidigung von Steffi Krügel, herzliche Grüße, die mit den Dingen, die wir vor, weiß nicht, 8 Jahren oder so von dem gelernt haben, heute so umsetzen, dass wir in der Wissenschaftsspitze publizieren können. So. Ohne diese Irritation wäre das nie möglich gewesen. Es tat aber auch echt weh und wir haben uns nicht nur eine blutige Nase auf den Weg geholt, aber ohne solche Irritationen kommst du auch nicht weiter.
Ja. Das erinnert mich total an den Sport. Also ich komme ja eher aus dem Reitsport und führe da gerade auch viele Gespräche mit Reitern und die richtig Guten sagen immer, also ohne Rückschläge wirst du eigentlich nicht richtig gut.
Ja.
Ja, und das ist ganz spannend, dass das auch eins zu eins im Grunde in die Wirtschaft beziehungsweise Forschung und auch in die Führung übertragen werden muss. Weil es bedeutet ja auch, ne, dass ich als Führungskraft, als Unternehmerin auch bereit sein muss zu sagen, ich lasse euch den Spielraum, liebe Leute, über den Tellerrand zu schauen und auch mal Sachen auszuprobieren, die mir fremd sind. Und fremd ist ja schnell auch gefährlich. Ne? Und das kann ich natürlich im Unternehmen auch nur erreichen, wenn ich es an der Spitze vorlebe und sage so, ne? Also total. Ich bin überhaupt nicht der Meinung von dem, was da jetzt der KI-Guru erzählt. Und trotzdem hole ich den jetzt mal rein und spreche mit dem und führe das fort. Ja.
Total.
Das erinnert mich eigentlich ehrlich gesagt an die Systemtheorie der Semipermeabilität. Nämlich, wenn wir nämlich nicht mehr semipermeabel sind als Systeme, und das sind ja menschliche Systeme, aber auch organisationelle Systeme, dann verlieren wir ein Stück weit unsere Andersartigkeit, also dass wir dann Andersartigkeit auch mal respektieren und trotzdem offen sind für Feedback. Und dadurch werden unsere blinde Flecken immer größer und wir schirmen uns ab und lernen eigentlich nichts mehr dazu. Toller Gedanke, ich liebe Irritationen auch im Coaching.
Ich muss jetzt nach unserem Podcast erstmal nachschlagen, was Semipermeabilität bedeutet.
Semipermeabilität.
Semipermeabilität, okay.
Also genau, durch Halbdurchlässigkeit eigentlich. Also es kommt aus der Naturwissenschaften, dass also das besagt. Und wir haben ja auch die Haut, ich bin ja Zahnärztin, wir haben ja auch die Haut, die lässt ja was durch, aber sie, also nicht alles, weil es sonst auch ein bisschen gefährlich wäre, wenn alles durchkommen würde. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Claudia hatte mich ja schon als Timekeeperin angekündigt. Ich werde jetzt meiner Rolle jetzt gerecht. Und wir haben zum Ende, lieber Ralf, immer so 2 Fragen. Die erste wäre, gibt es so irgendetwas, ich weiß, die Leute lieben immer diese Hacks und so weiter, das muss jetzt gar nicht das sein, aber irgendwas, was du den Führungskräften gerne zu Performance Management mitgeben möchtest?
Da haben jetzt ja relativ viele. Also, wenn ihr das Ding gehört habt und überlegt, nehmt euch nicht 10 Dinge raus, sondern eine Sache. Und wenn das gut klappt, macht's weiter. Und wenn nicht, nehmt die nächste. So. Also jetzt 3 Dinge zu ändern versuchen, ist vielleicht ein bisschen Fille. Ja, vielleicht 1 oder 2, das ist meistens ein ganz guter Ansatz.
Danke. Ja, cool. Und sonst muss der Ralf einfach anfunken und fragen, wie es besser gehen kann. Und wir haben ja noch unsere Abschlussfrage, ist immer, was ist dein größter Fehler, aus dem andere am meisten lernen können?
Ich bin zu emotional. Also ich habe nah am Wasser gebaut, das ist irgendwie dann ganz süß manchmal, wenn was gut läuft, ja. Aber ich muss manchmal, wenn ich beleidigt bin, irgendwie häufiger schlucken. So, das ist, ich arbeite hart an Emotionsregulation. Das ist nicht so leicht. Ja? Das ist ein Feld, das ist schwierig. Ich habe da jetzt einige Kniffe für mich so entdeckt. Aber ja, hohes Temperament ist toll. Hat aber seinen Preis. So, und das ist eine Sache, wer da auch Probleme mit hat. Ich habe so eine kleine Sache. Wenn ich genervt bin, dann kneife ich mir erst mit dem Daumen in den Mittelfinger und konzentriere mich auf das Schmerzgefühl. Wenn das nicht reicht, nehme ich einen Schluck Wasser, weil mich das dann auch irgendwie inhaltlich ablenkt. Und wenn das nicht reicht, dann gehe ich kurz aufs Klo. Ja, das ist aber das ist ziemlich bekloppt. Vielleicht, also wer bessere Strategien hat, kann mir die gerne nennen. Aber das ist ein Hack.
Ja. Ah ja, sehr gut. Ich kenne das Rauszoomen aus der Situation. Sich dann so weit rausstellen und sagen, was würde ich als Außenstehender denken, so als kleiner Alien, der denn da jetzt gerade den Ralf einen Schluck Wasser nach dem nächsten mit Claudia und Sanna sitzen sieht. Was würde der jetzt denken? Ja. Ralf, es hat wahnsinnig viel Spaß mit dir gemacht. Also ich konnte viel mitnehmen und ich glaube, alle, die uns zugehört haben, konnten uns auch ganz viel mitnehmen. Insofern vielen Dank, dass du da deinen Erfahrungs- und Wissensschatz mit uns geteilt hast. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao, danke.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.